England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Heute über eine der aufregendsten Grafschaften Großbritanniens, Cornwall. Und Klaus, heute hätte ich dich ja eigentlich in richtigen Gärtnergrün erwartet, weil wir doch heute so einen ganz berühmten englischen Gärtner und Buchautor kennenlernen wollen.
Ja, da hättest du aber auch im Neoprenanzug kommen können, weil wir ja auch das spannende Thema Kayaking in Cornwall haben.
Und außerdem interessiert uns heute auch noch die Frage, wie macht man eigentlich diese feinen, berühmten, süßen, kornischen Fatschbonbons und noch vieles mehr. Mein lieber Klaus, bei unserer Cornwall-Tour dürfen wir eines natürlich nicht vergessen. Es gibt ein Riesenthema für die Engländer. Schwappt auch schon so ein bisschen nach Deutschland rüber. Das Garteln nennen wir es. Also wenn es um Garten, Pflanzen und dergleichen geht, da sind ja die schon mit dieser Chelsea Flower Show und so weiter federführend. Wie sieht das so in Cornwall aus? Was weißt du darüber?
Das ist ein ganz heißes und großes Thema, natürlich über viele Generationen und interessanterweise tatsächlich auch in der jungen Generation. Ich habe gerade gestern Abend eine BBC-Sendung gesehen über die Chelsea Flower Show, die in diesem Jahr zum ersten und wahrscheinlich auch letzten Mal im September stattfand. Normalerweise ist sie ja im Mai und dann steht ganz England Kopf. Es sind Hunderttausende besuchen diese Flower Show. Und wenn man die Bilder sieht, das sind im Durchschnitt relativ junge Leute. Und ich weiß auch aus dem Freundeskreis in England und vor allem in Cornwall, es ist ein Hobby, das durch alle Familien geht.
Also die haben alle einen grünen Daumen sozusagen.
Ja, begonnen hat es natürlich mit dem Cottage Garden. Der Cottage Garden hat ja bestimmte Strukturen. Da wird ja nicht irgendwas gepflanzt, sondern das sind Pflanzen zum Teil auch Nutzpflanzen, zum Teil natürlich Rosen und viele andere.
Das sieht so schön bunt aus, wenn du in diese Gärten guckst.
Ja, es hat eine bestimmte Struktur.
Und dann ist es rosa und lila und also schöner geht's.
Ja, es ist eine Philosophie, die dahinter steckt. Der Cottage Garten ist entstanden eben aus dieser Zeit, als die Londoner nach Cornwall kamen und sich kleine Häuschen gekauft haben, manchmal auch ganz große Häuschen. Und dann wurde der Cottage Garten angelegt. Und es ist eine Mischung aus einem Nutz- und ich nenne es mal Schönheitsgarten. Und natürlich ist das Gärtnern auch an jedem Reihenhaus, an jedem Gebäude eine ganz wichtige Sache.
Und, aber kein Kräutergarten, da geht es mehr um die Blumenpracht, oder?
Kräuter gehören natürlich auch zum, oder doch auch sogar sehr intensiv zum Cottage-Garten. Aber auch bei den anderen Gärtnern spielt es eine große Rolle. Nur in diesem wunderbaren, üppigen Klima wachsen eben auch Pflanzen, die bei uns nicht gedeihen würden. Und aus dieser Freude an diesen zum Teil subtropischen Pflanzen entsteht eben, ist dieses große Hobby entstanden.
Also ich habe eine Freude, wenn ich durch England gehe. Selbst in London kannst du in Hinterhofgärten schönste Pflanzen sehen. Also da ist es immer schön bunt. Und hier in Cornwall ist es zumal eine Farbenpracht, wo man denkt, gibt's denn sowas? Aber wir haben ja schon mal gesagt, das ist der Golfstrom, der das mit begünstigt, das Ganze. Und jetzt hast du einen Freund, den wir eigentlich jetzt mal besuchen wollen, den du lange kennst. Und ich glaube, das ist ein ganz berühmter Mann in England, der hat bei der BBC gearbeitet und hat dort über Blumen und Pflanzen geredet. Und sein Name ist John Harris.
Ja, wo hast John, du den kennengelernt? John ist ein lieber alter Bekannter. Wir haben uns zum ersten Mal vor über 20 Jahren getroffen. Und da hat er mir bei einer Rundreise, die ich durch nahezu alle großen Parks und Gärten in Cornwall gemacht habe, für meinen damaligen Reiseführer über die Gärten in Cornwall, hat er mir ein paar seiner Geheimnisse verraten. Und wir werden ihn sicher dazu kriegen, dass er uns das auch noch mal erzählt. Also eines dieser großen Geheimnisse für bestimmte Baumsorten, also zum Beispiel Äpfel, Pfirsiche, Spalierobst, ist der Vault Garden, also der Garten, der durch eine hohe
Mauer,
ich glaube, die dürfte fast 3 Meter hoch sein, eine Backsteinmauer, die den Wind abhält und gleichzeitig die Wärme lange speichert. Und in diesem Umfeld wachsen die Pflanzen wie verrückt.
Das ist natürlich toll, gell? Ich kenne ja auch diese schönen Wintergärten, die es da gibt normalerweise. Ne? Da haben ja die ihre herrlichen Wintergärten in England auch. Wenn das Haus noch so klein ist, aber ein Wintergarten muss dann irgendwie sein mit vielen Pflanzen. Aber dieser John Harris, der hat es geschafft, ein altes viktorianisches Herrenhaus wieder flott zu machen. Was war denn das für eine Geschichte?
Vor allem hat er den Garten flott gemacht. Das war ein Herrenhaus, was ziemlich verfallen war im viktorianischen Stil. Und im Laufe der Jahrhunderte ist das natürlich alles verkommen. Dann gab es 1990 noch einen großen Sturm, der einen Teil der Wälder und des ganzen Geländes zerstört hat. Und John Harris, der seit 40 Jahren Gärtner ist und das sozusagen als Jugendlicher schon gelernt hat, hat das übernommen und hat diese unglaubliche Pracht kreiert, die man da heute besichtigen kann. Und das Tolle ist, dass er ein ganz toller, bodenständiger Mensch geblieben ist, der an diesen 100 Jahre alten Pfirsichbäumen liebevoll arbeitet. Der hat mir mal gezeigt, wie die Unterschiede zwischen Moon Gardening, also dem Gärtnern mit den Zyklen des Mondes stattfindet und wo man es nicht macht und die Unterschiede, die liegen auf der Hand. Also im wahrsten Sinne, du findest unglaublich große Früchte, die mit dem Moon Gardening erzeugt werden. Und die normale Frucht, wie wir alle sie anpflanzen würden.
Guck mal, das haben wir zu Hause nämlich auch, so einen Mondkalender, wo dann draufsteht, wann man Haare schneiden soll oder wann man die Pflanzen oder den Rasen
Ja, man muss es tatsächlich ernst nehmen. Also er wird uns das sicher erklären. Und er hat es über diese Jahrzehnte geschafft, so bekannt zu sein, dass er hat zahlreiche Bücher geschrieben und hat viele, viele Jahre lang war er der Gartenexperte für die BBC Cornwall.
Tolle Geschichte. Also auf nach Tresillian House and Garden zu John Harris. Bis dann.
Bis dann.
Welcome to my world. This walled garden was built in 1784. The ancient civilizations like
Dieser Walled Garden wurde 1784 erbaut. Schon die alten Zivilisationen wie die Maoris, die Aborigines, die Inkas und die Römer haben mit dem Mond gearbeitet. Und so habe auch ich mich 40 Jahre lang mit dem Einfluss des Mondes beschäftigt. Ich möchte Menschen damit vertraut machen, wie man mit der Natur umgeht.
Wir wollten von John Harris auch wissen, was einen typischen Mauergarten in England eigentlich so ausmacht.
Man braucht vier Wände. Zwei schauen nach Osten und Westen. Eine Mauer, die sonnige Seite, muss nach Süden ausgerichtet sein. Dort pflanzt man Pfirsiche, Nektarinen und Ähnliches an. Die Mauer, die nach Norden blickt, ist für Kirschen und Johannisbeeren da. An den Ost- und Westmauern baut man am besten Apfelbäume an.
And then your other two walls, your east and west facing walls inside, is where you put your different pears and apple trees.
Glauben Sie, dass besonders die englischen Gärtner einen Vorteil gegenüber den Deutschen haben? Sind das die besseren Gärtner?
The UK and Germany are all in what they call the Northern Hemisphere.
Das United Kingdom und Deutschland gehören beide zur nördlichen Hemisphäre. Aber in Deutschland gibt es natürlich härtere Winter. Wir in Cornwall haben selten solche Winter, dafür haben wir Wind und Regen. Deutschland hat mit den Bergen andere klimatische Bedingungen und trotzdem habt ihr wunderbare Gärten. Ich liebe Deutschland.
But in Germany, you got all the mountains and you got everything and you got a different climatic condition. But don't take anything away. There are some beautiful, beautiful gardens in Germany. I love Germany, and I hope one day to go back again, just to appreciate it. In England, there is a famous cooking apple called the Bramley apple.
In England gibt es eine berühmte Apfelsorte namens Bramley Apple. Der ursprüngliche Baum ist 200 Jahre alt. Bei einer lokalen Gartenshow gab es einen jungen Mann, der dafür unbedingt Äpfel beisteuern wollte. Also pflückte er von diesem Baum zwei oder drei Äpfel und wurde gefragt, wo er die her hatte. Und er sagte, aus Mrs. Bramleys Garten. Er gewann den ersten Preis und machte so den Apfel weltberühmt.
Incredible.
Mensch, Klaus, dein Gärtner, der ist ja wirklich eins mit der Natur. Der strahlt seine richtig schöne Ruhe aus.
Ja, er ist wirklich ein toller und weiser Mann. Der ist ja jetzt auch schon über 80.
Unglaublich. Unsere nächste Station, Foy, ist ja auch einer deiner Lieblingsorte. Da schreibst du doch immer so gern deine Krimis, oder?
Ja, das ist wirklich einer meiner Lieblingsplätze. So, und jetzt musst du langsam fahren. Achtung, okay. Da vorne müssen wir links abbiegen.
Ah.
Und dann... Naja, das siehst du ja das Schild, glaube ich, 15 Meilen bis vorhin nur noch.
Das geht ja recht schnell hier. Was ich ja an England immer so liebe, ist auch diese Individualität auch der Menschen, die hier leben. Das geht manchmal schon bis zur Skurrilität, kann man sagen. Für die Engländer, die sind ja auch bekannt dafür eigentlich, dass sie ein bisschen skurril sind, oder?
Das ist nicht nur bekannt, sondern sie sind, glaube ich, sogar die Erfinder der Skurrilität. Und da gibt es viele berühmte Beispiele.
Oh nee, erzähl doch mal, die Fahrt dauert noch ein bisschen.
Ja, du kennst doch zum Beispiel den berühmten Schriftsteller und Dandy Oscar Wilde.
Na klar.
Der ist auch deshalb berühmt geworden, weil er schon in seiner Studentenzeit in Oxford mit einem Hummer an der Leine spazieren
ist
ging.
Ist nicht wahr. Wahnsinn.
Oder der berühmte Dichter Lord Byron.
Der mit dem Hinkefuß.
Ja, der hat es noch bunter getrieben. Auch er als Student wurde, glaube ich, 1805 ging er nach Cambridge, um zu studieren. Ja. Da gab es ein striktes Verbot, Hunde zu halten.
Okay.
Das hat ihn so geärgert, dass er sich in der Uni einen Bären gehalten hat. Ja. Den hat er sogar mit ins Zimmer genommen, zum Vergnügen seiner Studienfreunde.
Oh,
und da haben sie dann tüchtig gefeiert.
Also man möchte es nicht für möglich halten.
Und was ich dir jetzt erzähle, ist auch kein Bär aufgebunden, sondern auch wahr. Da gab es mal den 5. Duke of Portland.
Ja.
Ich glaube, der war auch Politiker und der hatte einen ganz besonderen, aber leider auch teuren Spleen. Der ließ nämlich unter seinem tollen, tollen Anwesen Wohnungen und ein 24 Kilometer langes Tunnelsystem bauen.
Ich glaube es.
Das muss man sich mal
und
vorstellen.
Warum braucht der Tunnel? Da war doch kein Krieg damals.
Nein, aber er fand, unter der Erde lebt man am besten und am sichersten. Und er hat übrigens auch dem Schriftsteller Kenneth Graham, du kennst ihn vielleicht, der hat das berühmte Kinderbuch Wind in the Willows, Wind in den Weiden geschrieben.
Ja,
und da gibt es den Dachs Mr. Badger. Und dieser Mr. Badger behauptet ja, dass Sicherheit, Frieden und Ruhe nur unter der Erde zu finden ist. Und der ist dem Duke of Portland nachgebaut.
Unglaublich.
Ja.
Also ich glaube, ich brauche jetzt mal was Süßes, um meinen Kreislauf ein bisschen anzukurbeln.
Dann führe ich dich jetzt erstmal zum wirklich besten Fatschladen in Foy.
Da bin ich neugierig. Hello, this is the owner of this wonderful fudge shop here. Hello, I'm Alexander.
Hello, I'm Darren.
Darren, what's the secret of these fudge?
Well, there is no secret.
Wir haben keine Geheimnisse. Jede Region hat sein eigenes Karamellbonbon. In unserem ist kornische Clotted Cream drin und einige andere kornische Zutaten.
Cornish Clotted Cream in it and it's got the Cornish ingredients. So obviously that's going to add that little sparkle of magic dust to it.
Ist das dieselbe Creme, die in der Clotted Cream von den Cornish Tea Time?
Yes, that's it.
Genau die.
What's inside?
Well, it's just a sweetened condensed milk.
Süße Kondensmilch, Öle, dann wird alles lange gekocht.
Until it goes to a thick paste, if you like, and then you keep stirring until everything mixes beautifully and then it sets into a fudge.
How many different fudges are existing?
I don't know. We do.
Keine Ahnung. Wir haben hier etwa 35 verschiedene fudges.
And you try them all the time and you are not sick.
I have to try them for quality control purposes.
Natürlich muss ich sie kosten.
Oh.
That's a good reason, I think. That's a really good reason. Very much sugar is in it.
Yeah, there's a lot of sugar.
Ja, eine Menge Zucker.
What's your preferred fudge?
Mine is millionaire shortbread.
Okay, also Doktor, du hast es gehört. Das, was du jetzt hier kaufst, das ist ja ein Nationalessen sozusagen hier.
Ich würde jetzt in diesem Laden, in dem ich seit vielen Jahren mich eindecke, werde ich jetzt eine neue Sorte probieren. Er hat jetzt einen neuen Vanillegeschmack und den werden wir jetzt mal schlachten.
Na, da bin ich mal gespannt. Guten Appetit. Thank you so much.
You're welcome. Not a problem.
Klaus, das ist jetzt dein großer Sehnsuchtsort, zu Recht natürlich, weil hier hat Thomas Chatwin sozusagen seine ersten Schritte getan. Dein alter Ego, du als Autor, nix mit Dr. Klaus Behling, Thomas Chatwin, der Romanautor der Cornwall-Krimis, ist hier, kann man sagen, geboren worden?
Aber hier hat dieser Platz und dieser Ort mich zu den neuen Romanen, zu den drei Daphne Penrose-Romanen, die bei Rowohlt erschienen sind, inspiriert. Und wenn wir jetzt hier auf diesen Platz schauen,
da gehen wir mal hin.
Dann liest du da oben Foy Harbor Offices. Und das ist einer der Schauplätze, an denen der Roman spielt. Nämlich Francis Penrose, der Mann der Postbotin Daphne Penrose, ist hier einer der Hafenoffiziere und ist zuständig für den River Foy und die Natur dort, so dass ich natürlich hier auch oft gewesen bin und mit den Hafenmitarbeitern diskutiert habe, wie gehen sie bei ihrer Arbeit um mit dem Fluss, mit den Eigenheiten, mit den Tiden, mit dem Bootsverkehr.
Also heute hast du mich überzeugt, dass der Süden Cornwalls doch ganz anders wieder aussieht als der Norden, wo wir ja angefangen haben. Jetzt Foy ist irgendwie wie ein bisschen in Italien fühlt sich das an, ja? Also viel, viel weicher, viel, viel sanfter, viel weniger krass eigentlich, ne? Das ist also doch der Unterschied, den man spürbar sehen kann.
Du hast hier noch andere Einflüsse mit größerer Milde. Gleichwohl ist es natürlich ja auch wechselhaft, aber du hast an der Südküste nicht so starke Steinabbrüche. Du hast kleinere Buchten, jedenfalls in den meisten Fällen. Du hast charmantere Fischerorte als im Norden. Der Norden hat natürlich auch charmante Fischerorte, aber kleinere oder große Orte wie Newquay. Und hier im Süden findest du viel mehr das, was auch mal die Dörfer ausgemacht hat zur Zeit der Sardinenfänge.
Ja.
Hier hast du die kleinen Gassen. Hier hast du in Foy natürlich ganz besonders noch einen großen Naturhafen, einen der wichtigsten in Cornwall. Nicht durch die Bucht und den Fluss ist es ein Naturhafen. Hier haben die Schmugglerboote gelegen. Hier hat auch die Flotte des Königs gelegen. Hier hat man mit den
Französischen... So ein wichtiger Hafen, dass auch die Könige waren.
Absolut. Der Flow von Frankreich rüber, der Wechsel französischer Schiffe, die teilweise heimlich hier reinkamen, geschmuggelt haben. Wir haben ja schon darüber gesprochen, über die...
Wie wichtig die Schmuggel war.
Frenchman's Creek und so weiter. Eine große Rolle gespielt hat. Das alles hast du hier gefunden. Und das war einfach ein lebendiger, für Cornwall großer Hafen.
Am nächsten Morgen, wir nach St. Agnes, an die Atlantikküste, in den Norden gefahren. Und da treffen wir auf zwei sehr interessante Sportler, Spezialisten für Kajaktouren. Ihr Unternehmen heißt Coro Kayaking. Und die beiden heißen Hattie und Tom Wildblatt. Ich habe die beiden gefragt, wie sie überhaupt auf dieses Business gekommen sind. Wir verbrachten vor einiger Zeit ein paar Monate in Neuseeland, weil wir überlegten, überzusiedeln. Eines Tages machten Hattie und ich dort eine Kajaktour und der Rest ist Geschichte.
Als wir in Neuseeland waren, mochten wir die Tierwelt dort sehr. Wieder zu Hause kauften wir uns sofort ein Kajak und fuhren raus, um die roten Cliffs von Perranporth wiederzusehen. Plötzlich waren Seehunde um uns herum und wir sahen die Höhlen der alten Kupfer- und Zinnminen.
And then seals were around the kayaks, just like Abel Tasman. But we didn't realize they were fur seals in New Zealand. Here they're grey seals. And we ended up finding this beautiful cavern. And it was all the Cornish mining heritage. And these beautiful copper and iron. So Tom called one area Orange Cave and then another the Artist Palace. It was incredible, wasn't it? And then we came back and we went into the prison.
Wir kamen zurück und wollten das alles sofort mit anderen teilen.
Wir hören ja draußen gerade, lieber Klaus, wie der Regen loslegt. Und das ist ganz typisch hier.
Das ist, finde ich, besonders schön, wenn man im warmen, gemütlichen, alten Pub sitzt. Und oben plätschert der Regen aufs Dach. Vor uns das Meer, das wilde Meer. Also das ist ein besonders schöner Moment. Hattie, indeed you have two parts of your business. One is the kayaking tours. And the second is the boat tours to the Helford River. So let's start with the kayaking.
So we do kayaking in two areas.
Wir machen Kayaking in zwei Gebieten, von hier in St. Agnes und auf dem Helford River. Beim Kayaking hier am Meer geht es um Höhlen, um Seehunde, herrliche Strände und dramatische Klippen. Der Helford River ist wunderschön. Bei Flut berühren die alten Eichen das Wasser. Außerdem haben wir dort viele Wracks und eine sehr interessante Vogelwelt.
And we found out this year it's a temperate rainforest, which is quite apt today because it's raining.
Es ist wie ein gemäßigter Regenwald. Früher wurden aus dem Holz der Wälder Boote gebaut, weil es im Holz irgendetwas Antibakterielles gibt. Hier am Helford River findet man Reiher, Austernfischer und wenn man Glück hat, kommt auch einmal ein Seehund vorbei, der einem Fischerboot folgt.
But then temperate rainforest, and in our travels Tom and I have been to a rainforest in Borneo, and it was like this with orangutans in the trees. But when we go on the Helford, you have herons and egrets nesting up in the trees at Polwetherall Creek and Frenchman's Creek, and these lovely oyster catchers, and you have a lot of bird life. And then if you're lucky, sometimes a seal comes up following a fishing boat, and you're like, wow. And then one occasion we did a boat trip with our Helford River cruises.
Wir machen auf dem Helford auch große Bootstouren. Einmal hatten wir ein Honeymoon-Paar an Bord. Plötzlich waren Delfine da. Und ein anderer Mann an Bord sagte, das ist ja besser als in Neuseeland. Alle standen auf und klatschten.
Der Helford River ist ja ein Meereseinschnitt mit 5 oder 7 kleinen Nebenarmen. Und das ist ein ganz flaches Gewässer. Wahrscheinlich wird es umso fruchtbarer sein. Und ich habe selbst Seehunde dort gesehen. Und einige andere tolle Tiere, sie hat...
Na, bei dir weiß ich nicht, ob du die nicht mit irgendeinem anderen Hund verwechselst. Nein, Spaß beiseite.
So, you can book down at the beach.
Man kann hier am Strand buchen und in einem Hotel am Helford River. Wenn man ein paar richtige Wellen mag, dann kommt man hierher. Und wenn man es ruhig will, dann geht man zum Helford River.
Bevor wir Kayaking gemacht haben, sind wir gerne nach Perranporth, Portone und Chapelporth gefahren, weil es dort hohe Wellen gibt. Der Grund, warum wir jetzt in diese Bucht kommen, ist, dass wir durch den alten Hafen und die Hafenmauer ein bisschen Schutz haben. Wenn es ruhig genug ist, können wir uns links davon aufhalten. Aber natürlich ist es nicht immer ruhig. Tom und ich haben mal versucht, in Chapelporth rauszufahren, aber die Wellen waren sehr hoch und wir sind gekentert.
Aber Kayaking ist doch mehr etwas für ruhige See.
Das verwechselst du deshalb, weil es gibt Kayaking, wo man sehr wohl die Überschlagrolle vorher üben muss.
Das ist es.
Das machen die beiden nicht.
Das mache ich mit dir nachher.
He's talking about the rollover.
Oh, the capsizing. Yeah. Oh.
That's rafting.
No, it's kayaking.
So we're
whitewater.
Whitewater, yeah, we've tried that actually in Venice. It was sit-in kayaks and then abroad in Thailand and things.
But wir haben das mal in Thailand probiert. Hier benutzen wir Tandem-Kayaks. Wenn man hier rausfällt, hat man Rettungswesten an und Wetsuits und kann ganz leicht wieder einsteigen.
Pop the kayak over and kick your legs and get back in.
Ihr werdet uns nicht erzählen, wie viele Passagiere ihr schon beim Rollover verloren habt.
Klaus has a good ratio.
It used to be there's a bar down there, schooners, and people sit on the balcony and they're like, right, which one's going to go down?
They would applaud us if anyone on their way.
Because when you ride the wave in, you have to So going out, when I've taken tours, I say,
wenn wir rausfahren, sage ich immer, entspannt euch und seid eins mit dem Wasser. Die Flut will dich immer wieder zurückbringen, aber du willst raus. Irgendwann fährst du dann mit der Dünung.
Also es ist schon eine spezielle Technik, die man erlernen muss.
We give you a briefing before you go anywhere.
Ihr habt eine ganze Menge interessanter und recht geheimnisvoller Höhlen auch an der Küste entdeckt, die ihr befahrt mit den Kajaks.
Ja, es gibt unglaubliche Höhlen. Manche sind wie Kathedralen, andere wie Säulengänge oder Schluchten. Viele der Höhlen sind menschengemacht. Es sind alte Zinn- und Kupferminen. Über die Jahre haben wir sehr viel über die Minen gelernt. Insofern ist das auch eine erzieherische Sache.
And a lot of the caves we see are man-made. They're tin and copper mines. And over the years we've learned more and more about the mining. And so, as well as having a lot of fun on the kayaks, slightly educational as well.
So, Alex, möchtest du nicht doch noch den Neoprenanzug anziehen? Würde der gut stehen?
Na, du wirst lachen. Ich habe mich schon für einen Kajakkurs beim Tom angemeldet. Fragt sich nur, was du jetzt machst. Wahrscheinlich ein entspanntes Picknick, oder?
Nee, ganz bestimmt nicht. Ich werde morgen bei Flut eine romantische Bootstour mit Hattie auf dem Halford River machen. Och, da guckst du, was?
Da werde ich euch noch ein paar Blümchen kaufen. Bis dann.
Vielen Dank. Bis dann.
Diese Folge des Britpod wurde dir präsentiert von Romance TV. Willst du noch tiefer in die Welt von Bestseller-Autorin Rosamunde Pilcher eintauchen? Dann schau gerne auf romance-tv.de vorbei.